NDR Info. Nachtclub.
Unser Mikrofon ist Paul Baskerville. Guten Abend. Und in der ersten Stunde habe ich zwei Studiogäste, und zwar Craig und Graham von der Band A Mote of Dust aus Schottland. Sie haben gerade bei uns in Hamburg gespielt, im kleinen Donner. Und ich finde es ja schon erfreulich, dass Sie jetzt vorbeigekommen sind nach Ihrer Show. Sie kommen beide gleich sofort. Erstmal Musik von dem Album A Mote of Dust. Wir hören jetzt The Circus. So, das war The Circus von A Mote of Dust aus Schottland. Bei mir im Studio sind Craig und Graham von der Band. Hi, how are you doing?
Good evening.
I'm really glad you could make it. I very much appreciate you coming down after such an exhausting day. But you had a good time tonight.
Absolutely, yeah.
Good. And good vibes in Hamburg then, because you've been here many times, of course, haven't you?
Yeah, Hamburg's it's a great city. But to be honest, German crowds for us are always extremely respectful, and they're just very quiet, you know. And I obviously love playing in Scotland, but you don't know. You wouldn't get as quiet a crowd on a Saturday night in Scotland.
Right.
I think.
In Scotland, they would have been drinking a bit more before you went on stage.
Yeah, they'd probably be throwing their shoes at me or something like that. I don't really know, but... no, it was a great crowd tonight, and it has been throughout the German dates.
Okay. Also Craig meint, er freut sich, in Deutschland spielen zu können, und er meinte, das Publikum ist immer sehr respektvoll. Zwar ein bisschen ruhig, aber sehr respektvoll, im Gegensatz zu seinem Publikum in Schottland, wo sie dann immer ein bisschen aggressiv sind und oft öfter was getrunken haben. Und sie hätten ihn wahrscheinlich heute mit ihren Schuhen beschmissen, wenn er zu Hause in Schottland gespielt hätte. Und hier sind sie durchaus höflicher und etwas zivilisierter. Und die waren natürlich schon öfter hier in Hamburg mit Areogram oder mit The Unwinding Hours. So, Markus, you have got quite a checkered past now.
That's one way of putting
it. I mean, you've done the rounds.
Yeah, and I feel it.
Right, okay. But it's still feeling as fresh as a daisy. It's still creatively feeling really on the ball.
Yeah, I mean, you know, to do it, I think age is a great thing. You know, I would never want to go back to when I was 20 or younger or anything like that, because now I feel just a wee bit more relaxed, and I'm much more realistic about things, you know. So in Areogram, we used to always ask ourselves, why do we do this to ourselves? And now I know why I still do it, because I love it, you know, but I don't have this delusion of grandeur that maybe, you know, I used to have, and much more realistic about the appeal of our music. But it's definitely the music that I want to make, you know. And so it's just a lot more relaxed. And yeah, this tour has been so enjoyable.
Good. Also Craig meint, dass inzwischen etwas reifer geworden ist. Meinte, dass einfach entspannter und realistischer geworden ist, was seine Attitüde betrifft. Er sagt, dass er früher bei Areogram zum Beispiel schon ein bisschen größenwahnsinnig war, und er hatte schon eine sehr ehrgeizige Vorstellung, wie alles werden sollte, und die haben oft ihr Leben in Frage gestellt, und weil sie nicht besonders erfolgreich geworden sind, dann haben sie überhaupt den Sinn in Frage gestellt. Er meinte, das ist wirklich vorbei. Er ist jetzt tatsächlich, er weiß besser darüber Bescheid, wie die Dinge wirklich sind. Er weiß, dass seine Musik eigentlich nur für eine Minderheit ist, aber eine sehr engagierte Minderheit. Und er weiß, dass er seine Zielgruppe mit dieser Musik erreichen kann. Und er meinte, diese Tour ist ein Beweis dafür, dass alles seine Richtigkeit hat. Und er fühlt sich einfach wohl und entspannt. And of course, this album, I think, is interesting in a way, because you hear a similarity to The Unwinding Hours and Areogram. But I think there's something kind of really transparent about the album, mm-hmm. because it's stripped down, obviously, and it seems like just very kind of simple, honest statements, mm-hmm. and there's nothing cryptic or hidden to it. That's the impression I get, you know.
Sure.
Is that
I would hope so, yeah. I mean in terms of, you know, cryptic songs, I never like to tell people what they're about, and so whatever the song means to somebody, that's their song. Because I've always loved that about music, that people can take a song and it becomes theirs. So yeah, I would hope that there's nothing cryptic about it. And yeah, it's extremely sparse. I think that has a lot to do with the way it was recorded, because we did it live, whereas everything I've done before in the past has been recorded separately. But about 80% of the album we did at the same time, which was terrifying, and I think definitely adds to that sparse feel. But that was the intention.
Absolutely. Right. So do you think it actually gives an album an edge which maybe the other records don't have in hindsight, do you think?
Yeah, I would say so, because I felt it recording it. You know, because when you do it live, and there was just two of us, and it's a lot of the album is very, very intimate and very fragile. And so when you're recording that, the minute the red light goes on, your heart starts to go. It's quite intense, but I'm really pleased with the results.
Right. Now, sagt, dass das Album tatsächlich sehr intim und sehr sparsam und so karg geworden ist. Es hat so eine Zerbrechlichkeit, das ganze Werk. Und das hat auch viel damit zu tun, dass es quasi live entstanden ist. Das heißt, 80% der Platte ist live im Studio entstanden. Es ist nicht über einen längeren Zeitraum entstanden. Man hat nicht lange dran gebastelt. Und er meinte, das war natürlich schon ein bisschen beängstigend, als sie dann angefangen haben, sobald das rote Licht leuchtet. Also dann irgendwie sind sie wirklich dran. Und er meinte, er merkt, sein Herz fing schneller an zu schlagen. Und es hat ihn schon etwas beunruhigt. Und das fand er schon ein bisschen, hat sich ein bisschen verunsichert gefühlt. Aber er ist sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und er meinte, das trägt dazu bei mit Sicherheit, dass das Album so direkt und so ehrlich wirkt, wie ich meinte. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach so ein sehr transparentes Album ist. Das war also das, was ich gerade meinte. So, the next song we're going to hear is Walls in the Valley, which... where you say you don't really say what the songs are about, but to my mind it seems quite obviously about like a spiritual search, maybe in the sort of the broad sense.
Okay.
That's what my interpretation of it is, but so I'm hopefully not completely inaccurate on that score.
No, but that's my point. It's not inaccurate if that's what it means to you.
Yeah,
then,
sure.
Then it's accurate, you know.
Do you agree with me as well?
Yeah.
Right, okay.
Is that what you're going to say? That's
yeah.
It? Yeah.
So this is the song about... Is it your spiritual search or your spiritual search?
I'm not searching anymore. That's a great film.
Right, okay. So you've actually got there, yeah.
I know what I believe or don't believe.
Right. Yeah, you haven't become a Buddhist like Boy George or anything?
No, I'm an atheist.
You're an atheist, right. Okay.
I know the baggage that comes with, but I'm very happy to call myself an atheist. But religion's always played a... very strong part of my upbringing, and I still find it fascinating. That's what I study. So.
Right, okay. When did you start studying?
Oh, I studied it years ago, and then I started again in 2010.
Right, okay.
Like that, this kind of. I think you're right. It is a kind of journey and a questioning, I would say. But that's gone through Areogram and the Unwinding Hours and this stuff. It's always there.
Right.
I should probably start writing about something else.
So did you actually have a strict religious upbringing then?
Oh, yeah, full on. Born again Christian, Pentecostal, laying on of hands most of the week, you know, twice on a Sunday. So that was my background.
So it takes you a while to shrug that off, doesn't it?
Absolutely. It's
in your DNA, yeah.
Will I say brainwashed? you know, that's a long story.
Yeah, sure. Yeah, but I mean, do you actually feel you've completely shrugged that off now, saying you're happy to say you're an atheist, or does it still kind of in some way haunt you at times? Or?
No, not at all. Not at all. It used to be, you know, until I figured my head out, it was difficult. But no, now it's completely comfortable. But again, that comes with age, you know, and that's something I'm just. Personally, I'm completely at peace with.
And did it affect your relationships, though, like with parents, for example?
Oh, of course, yeah.
Okay, so das nächste Stück, das wir hören, ist Walls in the Valley. Und ich meinte, das Lied handelt meiner Ansicht nach von spiritueller Suche. Und er meinte, er sagt nie ganz pedantisch, wovon ein Lied handelt, aber er meint schon, dass ich tendenziell recht habe mit meiner Behauptung. Und er sagt, dass tatsächlich er... seine spirituelle Suche im Prinzip abgeschlossen hat. Er meinte, es war ein sehr langwieriger Prozess, vor allem weil er eine sehr strenge religiöse Erziehung gehabt hat, also die Pfingstgemeinde, also ziemlich radikale, freie evangelische Christen. Und er meinte, das war wirklich ein sehr wichtiger Bestandteil seiner Kindheit, gezwungenermaßen. Er hat im Prinzip so eine Gehirnwäsche unterzogen bekommen und er sagt, dass es dauert wirklich ewig, bis man das abschütteln kann, falls man es überhaupt abschütteln kann. Aber jetzt kann er ganz stolz behauptet, dass er ein Atheist ist, ein überzeugter Atheist, oder ist er glücklich darüber und hat wirklich seinen Frieden mit dem Thema abgeschlossen jetzt. So, wir hören jetzt Wolves in the Valley von A Mote of Dust. Wolves in the Valley von A Mote of Dust, und Craig und Graham von der Band sind bei mir im Studio. Sie haben gerade im Kleinen Donner in Hamburg gespielt und sind jetzt nach ihrer Show bei mir vorbeigekommen. It's interesting, you were saying that you started studying again. And did it seem like a strange thing to do, almost a bit surreal, actually, having this rock and roll lifestyle for years and years, and all of a sudden going back to university? And has that actually affected the creative process of songwriting in any way? I know it's not really connected, but, I mean, has it given you a different angle or a different kind of fresh feel to it in some ways, do you think?
It's definitely given me food for thought for, subject matters, because I do sociology as well, so...
So what are you doing again? Sociology and...
My undergraduate was sociology and religious studies, and now my master's is in social research methods, which I'm looking at non-belief in God. But, sorry, Graham's doing a PhD as well, and right. So the two of us...
Part-time.
I'm part-time master's as well, so I don't know about you, but I find now it's the music kind of goes alongside the studying... which it was with the unwinding hours as well. And you kind of just fit these things into your life. I mean, Graham's got two kids now as well, so it's it actually works. It really works. Instead of, I think, doing what we did in Aerogram, which was concentrate fully on a band for 9 years and then work out that, oh, yeah, we make music that doesn't appeal to the amount of people that can sustain a band like that, you know? So now I like balancing out those two things.
Okay. Ja, ich fragte, ob es nicht ein seltsames Gefühl ist, dass Sie jetzt wieder angefangen haben zu studieren, nachdem Sie 10 Jahre in einer Band waren. Und das hat Craig auch bestätigt, aber er meinte, es ist auch sehr erfrischend. Er meinte, mit Aerogram haben Sie den Fehler gemacht, dass Sie einfach zu intensiv dabei waren. Und ja, okay, die waren mit Herz und Seele dabei, aber dann waren Sie total frustriert, dass Sie doch nicht so erfolgreich waren. Und jetzt haben Sie einfach so eine entspanntere Herangehensweise. Und Craig studiert Soziologie und er macht jetzt irgendwie ein Studium über Atheismus im Prinzip, also wie es ist, an Gott nicht zu glauben. Das ist so sein Schwerpunkt momentan. Und Graham hat 2 Kinder auch noch und deshalb, sie mussten natürlich auf verschiedene Hochzeiten tanzen, aber er meinte, es ist ganz erstaunlich, wie gut das tatsächlich klappt und was für ein gutes Gefühl das eigentlich ist. Was the dynamics different to the unwinding hours, do you think, compared to Aerogram? Was that like also a step in the right direction when it came down to winding down a bit from the intensity of Aerogram, do you think? I mean, isn't the unwinding hours an ongoing thing, really? You're just on a hiatus, aren't you, at the moment?
Well, that's a question I didn't even really want to think about. I didn't think it was that important to say, hey, guys, we've split up, you know, because we'd be disappeared for quite a long time. And I'd like to be able to keep that avenue open for maybe louder stuff. But the album that I knew that I wanted to make with Graham was something a lot quieter. So it needed a new, you know, it needed a new name. It needed a new project. So, yeah, that's they do feel separate. But the acoustic thing has always been present in Aerogram, in the Unwinding Hours. So it was actually a chance to... actually try and do something completely acoustic and try and do something a bit different, which hopefully will become apparent when you hear the next song.
Right, okay. Ja, ich fragte nach dem Unterschied, so was die Dynamik betrifft, von Aerogram and the Unwinding Hours und jetzt diese Band A Mote of Dust. Und er sagt, dass es gab immer diese akustischen Bestandteile in allen 3 Bands, nur da hat er jetzt endlich mal die Gelegenheit, also rein akustisch irgendwas zu realisieren, und das wollte er eigentlich immer tun. The Unwinding Hours haben sie schon getrennt. Ich dachte, dass sie würden nur pausieren. Aber er meinte, er hielt es nicht für wichtig, wirklich eine offizielle Erklärung darüber zu machen, dass die Band nicht mehr existiert. Aber sie haben einfach sehr lange pausiert. Und er würde sich freuen, wenn es vielleicht irgendwann eines Tages das Projekt wieder zustande kommen könnte. Aber momentan ist es nicht abzusehen. Und er freut sich einfach darüber, dass sie dieses neue Projekt effektiv auf die Reihe bekommen haben. So, because Ian Cook is now in churches, so doing quite well commercially, really. But, I mean, is that, I mean, to put it bluntly, I mean, is that a project that you actually approve of? Or do you kind of Do you just not pass comment on it, or do you actually really like it? Are you a fan of it?
I absolutely approve. You know, okay. Ian was my friend. Sorry, is my friend, and was the kind of creative writing partner for over 14 years. Because I was actually in a band with Ian before Aerogram, before he joined Aerogram.
Right.
So he was the first guy I played music with, and I've got an incredible amount of respect for him. And Ian's actually the guy that introduced me to Graham, basically. So, yeah, absolutely. I think they've done the right thing. I just wish I could have done that, but you know, I just can't. The music that comes out of me is of a very specific.
Doesn't sound like Churches.
No, it doesn't sound like Churches. And I think they did the absolute right thing, and I've got a great amount of respect for them.
Okay. Ja, es ist bekannt, dass sein Ex-Partner Ian Cook jetzt bei Churches ist. Und Churches ist natürlich kommerziell relativ erfolgreich jetzt, eine ziemlich große Band. Und ich wollte seine Meinung dazu wissen, also ob er die Churches-Band billigt oder ob er denkt, es ist ein Ausverkauf oder was auch immer. Er meinte, nee, also respektiert Churches sehr, er findet es an so eine klasse Geschichte. Er meinte, dass sie das Richtige gemacht haben, solche Musik zu machen. Er wünscht sogar selber, dass er das selbst hätte machen können, nur es entspricht seinem Naturell nicht. Das ist nicht die Musik, die aus ihm rauskommt. Er klingt einfach nicht wie Churches. Das kann er nicht, also egal, wie er das dann dreht. Und er meinte, es ist einfach, wie es ist. Und Ian Cook ist ein sehr alter Freund. Er hat 14 Jahre lang mit ihm zusammengearbeitet. Und er meinte, dass das war im Prinzip seine erste musikalische Begegnung. Und ohne ihn, also hätte er im Prinzip nicht das werden können, was er jetzt auch selber ist. Insofern für ihn ist Churches völlig in Ordnung als Projekt. So, Pull Me Back In is the next track we're going to hear. And, yeah. Well, you were saying, because the emphasis on being acoustic.
I don't want to spoil the surprise, but it's just one of these things that... I've got it that it was an accident. Was that an accident?
What, this song?
No, there's a specific sound. There's a specific sound that comes in halfway through.
Right, okay.
Which wouldn't normally appear on an acoustic album.
No. I think it was a Paul Savage suggestion.
Was it?
Yeah.
I in my head, I remember you made a mistake and everybody said, that sounds incredible.
So it's nice to make an incredible mistake, isn't it?
Yeah. Well, and then it's one of these things that you jump on and you say, you know what? Let's keep it.
Yeah.
Okay. That sounds fantastic.
That's that halfway through?
Right. Or well, it'll be a surprise.
Okay. So wir hören das Stück jetzt, Pull Me Back In. Und er meinte, man sollte darauf achten, so ungefähr nach der Hälfte des Songs ergibt es eine nette Überraschung, etwas ungewöhnlich von Arrangements, es war eigentlich nicht beabsichtigt. Und Craig hat es in Erinnerung als ein Fehler eigentlich von Graham gewesen. Er hat irgend so einen Spielfehler einfach gemacht, irgendwas verkehrt gespielt und er meinte, es klang unglaublich gut. Und haben sie gedacht, okay, das ist ein Wahnsinnsfehler, den er gerade gemacht hat und belassen es dabei. Insofern hören wir das Stück in so einem ursprünglichen Zustand. Wie gesagt, das ganze Abend quasi live im Studio entstanden und dieses Stück ist vielleicht der beste Beweis dafür. Es ist Pull Me Back In von A Mote of Dust. Pull Me Back In von A Mote of Dust aus Schottland und Craig und Graham von der Band sind bei mir jetzt im Studio. Of course, the name of the band is quite interesting because I did my research on this. It's a Carl Sagan quote from an American astronomer. Which is, why did he inspire you particularly? Any particular reason for that?
Again, just gives you perspective, really. You know, I shouldn't feel weird about talking about this. For me, being a non-believer in God means that I then look to see what sense I make of the world. And that quote from Carl Sagan, I think, is just gorgeous, and I think it gives you a perspective about life in the most poetic way. You know, because the story being that he asked NASA to turn the satellite round when it had reached Jupiter to look back at Earth, and what they picked up was Earth was that tiny, tiny little speck in the whole of the universe. You know, and so that just kind of makes me think about the big questions, really, and I really enjoy writing about those things.
Right, okay. Carl Sagan war ein amerikanischer Astronom, der ein Bild gemacht hat von der Erde, von irgendwie, es war ein Foto es war 6 Milliarden Meilen entfernt von der Erde, von Jupiter aus. Und Pale Blue Dot, that was the name of the photo, wasn't it?
Yes.
Ja, genau. Und er sagte auch, dass die ganze Menschheit ist wie a mote of dust. Im Prinzip so wie so ein Staubkorn. Er hat sich so vorgestellt, dass die ganze menschliche Geschichte in einem Staubkorn so festgehalten ist oder verkörpert wird. Und das fand Craig eine ganz poetische Beschreibung. Und gerade weil er ein Atheist ist, dann findet es ganz spannend, wenn Menschen tatsächlich irgendwelche Erkenntnisse erlangen, also wo es offensichtlich dann einen Sinn im Leben gibt oder er sucht dann einen Sinn im Leben, der irgendwie unabhängig von Religion ist. Und deshalb fand er da dieses Zitat von Carl Sagan, dieser Astronom, auch ganz spannend, ganz interessant. One thing that comes across, maybe it's because you're an atheist, I don't really know, because I think you come over as being quite humble, whatever, because I mean, your music is quite serious and quite intense. And that is music which is serious and intense often comes over as being lacking in humility, almost like with a feeling of self-importance.
Yeah.
And I think the opposite is with you the case. And I think that's quite an achievement to sound so intense, but to sound humble at the same time.
Well, I think there's two things involved in that. I think one of them is definitely being Scottish, because Scotland, for example, being in a band in Glasgow means nothing, because everybody is in a band in Glasgow. Everybody is. And so I grew up thinking that there was two types of people that I knew. There was people that were completely relaxed about music and didn't take it seriously, but took music, took making music seriously, but didn't take themselves too seriously. And then there was people that did exactly that, and I hated standing in a pub listening to somebody talk to me, telling me about their band, because as far as I was concerned, I would really just let music do the talking. Because that, I don't think I need to sell it to somebody. I would want the music to speak for itself. And so I've never felt the need to be, you know, that pretentious, you know, boring musician that you do get stuck with in a bar and they're just telling you about their band. I mean, I know this is ironic because I'm standing here with a microphone on talking about my band.
You have invited you here specifically to do so, yes. It is slightly different.
Yeah. I have this thing that I will only talk about the band if somebody asks me, but I will not tell you about the band unless I get specifically asked about it. And it's silly because I should at least try and sell myself a little bit, but I'm terrible at it. And I think that has a lot to do with being Scottish. But a mote of dust is that thing about having perspective on your life.
Right.
It's about being, you know, feeling insignificant in the universe. But also within that, what sense do you make of life? Because you don't just give up, you know, you don't just become a mess. You know, you keep on moving forward. So that to me is a very interesting question.
Right, okay. Well, it's certainly a good job you didn't become a member of churches then, isn't it?
Well, you know, I'd quite like my bank account statement, you know, at the end of the month, if I was.
Okay, right. Ja, ich sagte, dass er immer sehr so demütig rüberkommt, sehr bescheiden, obwohl die Musik so intensiv ist. Und oft Künstler, die sehr intensiv sind, wirken dadurch irgendwie ein bisschen so wichtigtuerisch, weil sie einfach den Eindruck machen, als ob sie sich unbedingt behaupten und zu erklären, wie wichtig ihre Gedanken, ihre Gefühle sind. Und einerseits ist seine Musik intensiv und er möchte sich mitteilen, aber es kommt sehr bescheiden und wie gesagt sogar demütig rüber. Und das hat er auch bestätigt. Er meinte, das hat viel damit zu tun, dass er aus Schottland kommt, weil er meinte, es ist wirklich nichts Besonderes, in Schottland in einer Band zu sein. Er meinte, jeder hat eine Band in Schottland. Also man kann damit sowieso nicht richtig angeben. Das ist Punkt 1. Und dann meinte, es hat ihn immer total genervt, wenn er in einer Kneipe war. Und irgendein Typ hat ihm dann erzählt von seiner Band und wie toll seine Band ist. Und er meinte, das findet er immer so aufdringlich. Und er hat sich dann einfach zur Regel gemacht, dass er nie über seine Band spricht, es sei denn, er wird drauf angesprochen. Er meinte, es ist eine Ironie, weil er jetzt gerade bei mir ist zu Gast und er redet über nichts anderes. Aber ich habe ihn natürlich eingeladen. Es ist was ganz anderes. Und nur freiwillig, sonst redet er nicht über seine Gruppe. Er meinte, es ist ein bisschen albern, weil er sich natürlich schon verkaufen sollte. Und das tut er nicht. Aber es ist ihm bewusst einfach, so die, wie unwichtig wir alle sind. Und deshalb so diese, diese Spruch über a mote of dust, diese Staubkorn, also das, also ein Beweis dafür, wie unwichtig wir eigentlich sind, alle im Angesicht der Ewigkeit. Aber dennoch geben wir nicht auf. Und dennoch fühlen wir uns motiviert und machen weiter und haben unsere Pläne, die wir schmieden, und haben unsere Ziele. Er meinte nur, dass er sich immer dagegen gewehrt hat, so potenziös zu sein. Das wollte er nicht. Right, so we're going back to the old days now, 2010. The first album from the Unwinding Hours. And can you actually recollect how you felt at the time when this album was made? And did it seem like a brand new start at the time, or did it just seem like, in a sense, a continuation of Aerogram?
No, it definitely didn't feel like a continuation, but there was obviously a connection, because Ian and I were both in Aerogram, obviously.
Yep.
So it was definitely that connection. And yeah, I was still writing songs, but no, it felt completely different, because in Aerogram there was four people, and there was four, you know, it was democratic, which obviously includes a hell of a lot of arguments and discussions going back and forth. So with two people, it was a lot easier to do things kind of quicker. But it was a vanity project, because there's lots of songs that I was just kind of ticking off boxes of things that I wanted to do. So Knut was my desire to go from, because I've always loved dynamics in songs. So Knut was the one where I wanted to go from kind of very, you know, very quiet to extremely epic and massive, but build up bit by bit by bit. Whereas a song like There Are Worse Things, The Final Hour, is basically going from as quietly as possible to as loud as possible in one go. And you know, they were just, I kind of needed to get them out of my system. So, but there's a lot of extremely personal songs on that record that I definitely know the feelings that I felt at the time, you know.
And you actually call it a vanity project as well.
Because, like, for example, Knut, There Are Worse Things Than Being Alone, and The Final Hour, just, I was ticking off boxes because I just needed to get them out of my system, right, to stop, you know, to so that I could say that I'd done them.
Right, okay, yeah. Also dieses Album, The Unwinding Hours, das erste Album, es gab zwei, also 2010 kam das Debütalbum von The Unwinding Hours. Und das war quasi ein neues Kapitel. Aerogram hatten sich getrennt. Aerogram waren vier Personen und es war eine demokratische Angelegenheit, aber dazu gehörte auch eine Menge Reibung und Streitereien. Und es war sehr angenehm, dann nur noch zu zweit zu arbeiten, also Craig zusammen mit Ian Cook. Und das war schon mal ein Fortschritt. Aber er sagte, es war so ein Eitelkeitsprojekt. Er meinte, es gab bestimmte Sachen, die er unbedingt loswerden wollte. Er wollte so dann seinen Dampf ablassen, er wollte sich abreagieren, so bestimmte so dynamische Ideen, die er hatte, und er wollte einfach unbedingt sich ein bisschen austoben. Deshalb nannte er das ein Eitelkeitsprojekt. Und dieses Stück zum Beispiel, Knut, das Eröffnungsstück auf dem Album, also fängt sehr leise an und dann nach und nach wird es dann aufgebaut, das Stück, und wird immer epischer und immer extremer und drastischer. Und er meinte, und das letzte Stück, The Final Hour, ist es ähnlich, nur es geht alles schneller. Also mit der Dynamik und so. Und das war irgendwie so eine Spielerei. Eigentlich im Nachhinein empfindet er das, wie gesagt, als ein Eitelkeitsprojekt. Also wir hören jetzt The Unwinding Hours von 2010, von dem Debütalbum. Und wir hören das Stück Knut. So, das war Knut von The Unwinding Hours. Das war 2010. Das war das erste Album von der Band. Es gab zwei Platten, bevor sie sich dann getrennt haben. Und nun, wie gesagt, das ist das neue Projekt A Mote of Dust. Und Craig und Graham von der Band sind immer noch bei mir im Studio. So, do you think that Scottish music is still in a healthy and wholesome state? It always seemed to be the case. There never seemed to be really any really dry patches where you said, well, nothing good came out of Scotland for like 10 years. It never seemed to happen, did it?
It's been very strong, definitely.
Better than the football?
Oh, very much so.
Well, you're talking to the wrong person about football. No, not for me.
Yeah, but the music's in a healthy state, and it always was, and it always will be, do you think? I mean, why do you think that is? I mean, is there a particular reason for it? It's just the mentality of the people. They just always seem to have fresh, innovative ideas.
I think there's a multitude of different factors that mean that Glasgow has a healthy music scene. It's got lots of great music venues. It's got five universities, and I guess a good history of making music that seems... I don't know.
It goes back to Lonnie Donegan, you mean?
all the way back there. Now, there's a lot of cooperation that goes on between, for example, even how I met Ian and Craig. People are very open to collaboration and getting people involved in different things. And okay, I like the sound of your music, and then they'll maybe help you record something in a studio. And there's a kind of perpetuation.
But did Ian not record your band?
Ian recorded my band. That's
Graham is an Olympic Swimmers, who are a fantastic band. And
sorry, what's the name of the band?
Olympic Swimmers.
Olympic Swimmers, okay. Right.
And Ian recorded them.
Yep.
Ian has recorded a lot of bands as well. And definitely. I think there's a kind of camaraderie. Not obviously with everybody, but my personal thing is that I think it's not London as well. I think Orange Juice, Postcard Records, then Teenage Fan Club and all those bands made a conscious decision not to go down and play the London game, which is what I think a lot of bands did before. They thought that you had to make it, you had to go to London. Whereas those bands were the bands that I kind of looked to when I first moved to Glasgow, and they just didn't go to London, and I loved it. I loved the fact that they kind of thought, you know what, we're going to do the music regardless of whether you're going to you know, sign us or whatever. We're still going to do it. And I loved that attitude, and I think that's always been part of Glasgow, which is that we're going to do it. You're more than welcome to come along for the ride. If you're not, we're still going to do it.
Right, okay. Ja, also Craig meinte, dass die schottische Musikszene immer sehr gesund war und immer sehr lebhaft. Also weil die Bands untereinander sich immer sehr viel ausgeholfen haben. Und Graham meinte auch, dass es gibt auch 5 Universitäten in Schottland. Und das hilft natürlich dann auch. Eine Menge so Studentenpublikum ist dabei. Und die Musiker waren einfach immer so gerne hilfsbereit untereinander. Und so ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, das geht schon seit Jahrzehnten. Und man kann es im Prinzip dann zurückverfolgen zu der Zeit von Postcard Records und Bands wie Teenage Fan Club, die sich geweigert haben, nach London zu ziehen. Die haben gesagt, nee, wir bleiben einfach in Glasgow und wir können hier effektiv funktionieren. Und das war im Prinzip ein Maßstab, den sie gesetzt haben. Und Craig ist und Graham sind davon beeinflusst worden. Die haben gesehen, dass es da auch geht, dass ältere Musiker das so geschafft haben, dass man einfach in Schottland bleiben kann und dass man wunderbar überleben kann. Is it kind of an insular thing in the sense that, like, English people or Germans, would they be allowed to go there and join in? Or is it kind of like a Glaswegian thing or a Edinburgh thing where you kind of like, it's just us against you lot sort of thing?
No. Not at all. The Glasgow's got a really healthy environment for many different nationalities there. It's more of a creative freedom to be able to do these things. And you know, I'm sure that there's creative freedom in other cities, definitely. And you know, the more north you go in England, they are more kind of connected to maybe a kind of northern way of thinking, yeah. But I think it's very important that a lot of these places start to get an identity themselves, and they didn't just have to go down to London.
Yeah, and I can't prove this obviously now just on air, but I mean, I've always thought there's just been quite a lot of quite original bands coming from Scotland,
right.
The bands which are just not so run of the mill. And I think that is something which is, there's like, I'm not saying there's a Scottish sound or such anything like that, but it's just the bands seem to have that bit more innovation about them. And you know, maybe it's, I don't know, maybe it's the water, maybe it's the climate, who knows, but
I think there's something to do with, definitely to do with the climate that makes people drink a little more and you know, to have to try and, I don't know, do something creative maybe to get through the grimness of the weather.
Right.
By God, it can be a grim country sometimes, you know what I mean?
Also Craig meinte auch, dass das Wetter wahrscheinlich was damit zu tun hat, dass Schottland so innovativ und so kreativ ist als Zentrum, als Anlaufstelle für Künstler, weil das Klima ist so grimmig, so furchtbar teilweise, so triest. Da muss man tatsächlich irgendwas machen, Kreatives, um das überhaupt ertragen zu können. Right, well, thanks very much for coming down to talk to me. I appreciate that. It's good
to
see you again.
Thank you for having us.
And so we're going to hear Yields from the album with some superb piano on it.
Yeah, absolutely. I know I've been doing most of the talking here, but yeah. I'll talk about your piano if you want. Yeah, this was one of these songs that was quite sparse,
right.
And I didn't really have much. I didn't know what really to do with it, and I didn't think it was going to make the album. And then Graham came in with this piano part,
okay,
and it's really helped.
Gut, dann haben wir jetzt also das Stück jetzt zum Schluss von Yield von dem Album von Motive Dust. Und ja, ich mache nachher gleich weiter nach den Nachrichten. Wir hören jetzt also noch einmal Motive Dust mit Yield. Okay, thanks a lot.
NDR Info Nachrichten.